Süß. So schön. Ja, entzückend. Ja, so schmal natürlich, ganz schmal und mit diesem kräftigen Backenknochen, mit dieser komischen Knubbelnase oder so. Ah, so. Erwartet doch was Weiches. Da doch was. Eine schöne Mischung zwischen Strenge und so einer Weichheit. Und so eine ganz schmale Körper. Drahtig fast. Schöne Stimme, auch eine schöne Stimme und hatte immer so schöne Gesten und schöne Hände, die er schön führen kann, ja.
Neuen Gesandtschaften und Bitten, sei es vom Staat, sei es von Freunden, leih ich mein Ohr nicht mehr.
Sommer 1994, Salzburger Festspiele.
Was ist das für ein Lärm?
Im Zuschauerraum der Felsenreitschule inmitten hunderter festlich gekleideter Besucher.
Soll ich versucht sein, meinen Schwur zu brechen zur gleichen Stunde, wo ich ihn tat? Ich will nicht.
Sie alle sind gekommen, um Shakespeares Coriolan zu sehen, mit Bruno Ganz in der Hauptrolle.
Mein Weib zuerst, dann die ehrwürdige Form, worin mein Leib geprägt ward, an der Hand den Enkel ihres Bluts. Fort mit Rührung!
Kommen Sie nach Salzburg, sagt Bruno Ganz, als wir zum ersten Mal miteinander telefonieren. Monatelang habe ich ihm geschrieben, ihm von meinem Plan erzählt, über ihn eine Sendung zu machen, habe ihn mit Briefen umworben, auf Antwort gewartet. Anfang Mai erhalte ich eine Ansichtskarte aus den Schweizer Bergen. Bruno Ganz schreibt: Fangen Sie um Gottes Willen an. Dies ist eine klare Zusage.
Lob ist ein Schutzwall. Über den Schauspieler Bruno Ganz. Versuch einer Annäherung. Von Ingeborg Papenfuß. Mit den Weggefährten Monika Hansen, Reinhard Hauff, Michael König, Jutta Lampe, Elke Petri, Dieter Sturm und Angela Winkler.
18. August 1994, 9.50 Uhr. Brunnenhausgasse auf der Rückseite des Mönchsbergs. Das Taxi ist zu früh. Ich gehe noch ein Stück quer über die Wiese, kehre dann zum Haus zurück. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Bruno Ganz steht schon im Treppenhaus. Ein kurzer Händedruck. Er führt mich durch die Wohnung in die Küche, schenkt Mineralwasser ein. Pritzelwasser, sagt er dazu. Die Atmosphäre ist heiter. Vorsichtig. Gespannt. Vor diesem Moment habe ich mich gefürchtet. Heißt es doch, dass über Sympathie und Antipathie in den ersten Augenblicken entschieden wird. Bruno Ganz sagt: Jetzt müssen wir noch mal darüber reden, was Sie eigentlich von mir wollen, warum Sie mehrere Termine wollten. Habe ich ihm das nicht alles geschrieben? Ich sage, ich möchte, dass er mir sein Leben erzählt. Schlagartig verfinstert sich seine Miene. Das kann ich nicht. Über mein Leben rede ich nicht. Soll ich vielleicht bei meiner Kindheit anfangen? Nein, da müssen Sie sich etwas anderes ausdenken. Er stürzt ins Wohnzimmer, kommt mit einem Blatt Papier, einem Presseinformationstext zurück. Da steht alles drin über mich. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das vorlesen. Es gelingt mir, ihn zu besänftigen. Ich sage, er könne jederzeit abbrechen, wenn er sich unwohl fühle mit meinen Fragen. Während ich mein Aufnahmegerät aufbaue, wäscht er noch eben ab. Schweigend.
Der Bruno Ganz ist ein selbstständiger Schauspieler immer gewesen. Auch sehr kritisch übrigens Regisseuren gegenüber, auch mir gegenüber. Er hat eine sehr starke Anti-Regisseur-Ader, der Bruno. Aus diesem Grunde habe ich mich immer zurückgehalten und bin relativ vorsichtig gewesen ihm gegenüber.
Bruno Ganz zeigt nichts vor, sondern das alles, seine Kenntnis und seine Beschlagenheit, das alles ist eingegangen in die Körpersprache, in die Gestensprache, in die Artikulation von ihm. Und das hat sicher etwas zu tun mit der persönlichen Zurückhaltung, die Bruno in sehr vielen Fällen Menschen gegenüber hat, insbesondere natürlich, wenn er sich unsicher fühlt. Aber es ist nichts nur Abweisendes, es ist nichts nur Negatives, es ist auch etwas sehr Aufmerksames darin. Und diese Art von Aufmerksamkeit, die hat er auch als Schauspieler.
In einem Gespräch mit Journalisten hat Bruno Ganz einmal gesagt: Mir imponieren Leute, die ihr Handwerk gut machen wollen. Und das können sie meiner Ansicht nach nur, wenn sie in ihrer Zuwendung für ihre Sache übertreiben. Das gilt auch für ihn selbst. Seit über 30 Jahren übt er sein Handwerk, das des Schauspielers, mit Hingabe aus. Die entscheidende Prägung als Darsteller großer Rollen der deutschen und europäischen Klassik erhält er in der Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter Stein und dem Dramaturgen Dieter Sturm.
Und da hat mich eine Sache wieder besonders gerührt und auch besonders im Gemüte betroffen beim Zusehen später in den Aufführungen. Das war die Tatsache, dass der Bruno jemand ist, der zum Beispiel einer Person gegenüber wie mir sich als Schauspieler derart verhält, dass er das an sich nimmt, was ich sage, soweit er es gebrauchen kann, dass er ein guter Partner im Sprechen, auch in theoretischen Dingen ist, und dass er das, was er da erfahren hat im Gespräch mit mir und mit anderen, dass er das in den Proben in einem gewissen Sinne verbraucht. Aber Bruno ist nicht jemand, der sich über die Rolle stellt, sondern er weiß so viel, wie die Rolle weiß. Und da hinein ist das verbrannt worden, was vorher hin und her bewegt wurde.
Er ist eher verschlossen und sehr kantig in seinem Überlegen und auch in seinem Auftreten. Aber dieses Gefühl für das Kollektiv, für Gemeinsamkeit, das ist in ihm vorhanden. Also Gegenimpuls gegen einen ganz starken, vielleicht sogar etwas schweizerisch überentwickelnde Eigenbrötlerischkeit. Und diese Spannung, die ist interessant von ihm auf der Bühne, überträgt sich immer sofort.
Ich habe wirklich nur diesen Handke mit ihm gemacht, da weiß ich noch, da hatten wir eine wunderschöne Szene zusammen. Ich wurde dann schwanger und wurde immer dicker, der Bauch wurde immer dicker und ich musste immer um ihn rum. Das wurde dann auch so sehr weich zwischen uns, wo es sonst immer so, ja, so dickschädelig zwischen uns war. Er da und ich da und es kam eigentlich keine neutrale Zärtlichkeit zwischen uns auf oder eine Berührung, sondern es war immer eine fremde Wand zwischen uns, diese Trennung. Und da weiß ich noch, da kam ich das erste Mal so mit Bruno so in Berührung, wo ich so um ihn herum ganz nah so mich schubbern musste so. Und so Traumsätze sagen musste, so Gedankenfetzen dann sagen musste. Weißt du noch, damals und da auf der Wiese und immer so abgebrochen und wieder ein Gedanke neu. Und das fand ich, hatte unheimlich mit unserer Beziehung zu tun. Das Unausgesprochene und weißt du noch, wie wir das erste Mal nebeneinander standen. Oder, das war so ganz, ne, das war so alles da drin, in der Rolle. Und das fand ich nur wunderschön. Fand ich ganz toll. Die Szene, ich glaube, die war auch wirklich sehr schön.
Ich meine, das Herzen von Hollywood habe ich irgendwie nur knapp verfehlt. Ich habe mich nicht ins Zentrum hineingearbeitet. Also, aber doch, es ist natürlich schon ganz schön weit gegangen.
Wenn ich an den Filmschauspieler Gans denke, stellen sich sofort Bilder aus Wim Wenders Der amerikanische Freund ein. Ein Film, den ich, wie die meisten meiner Freunde, schon mehr als einmal gesehen habe, ohne ihn restlos zu verstehen. Aber sofort sehe ich bestimmte Bilder. Bruno Ganz als Bilderrahmer Jonathan. Der Mord in der Metrostation. Die Actionszene im Zug.
Wenn man da täglich mit Dennis zu tun hat und Easy Rider war ja auch noch nicht so weit entfernt und dann hat man gedacht, so, jetzt ist es passiert. Kindisch. Zum ersten Mal stieß sich da an eine Grenze. Bei allen Fähigkeiten und Bestrebungen und Fleißen, in gewisser Weise hatte ich wahnsinnig Glück und mir wurde auch viel geschenkt und so. Ich meine, dieser Film war ja auch ein enormes Geschenk, aber dass das dann nicht so einschlug und ich nicht eine Hollywood-Größe wurde, das hat mich irgendwie betrübt. Ja, war halt nur naiv. Ich dachte, das würde so gehen.
Ja, es war ja ein Durchbruch. Bruno ist jahrelang eine Kultfigur gewesen. Im Ausland waren die oft viel stärker noch interessiert als auch im Inland, wo er eben durch einen amerikanischen Freund und sicher auch ein bisschen durch Messer im Kopf ja eine Filmkultfigur geworden ist. Und die Ausländer waren ganz verrückt nach ihm.
Hammer. Hammer.
1977. Reinhard Hauff dreht Messer im Kopf.
Messer.
Mit Bruno Ganz in der Hauptrolle eines durch einen Polizistenschuss hirnverletzten Biogenetikers.
Säge. Zange. Teile.
Teile?
Wie heißt das? Das
Hier. Violet, du hast das F, das sieht ähnlich aus wie das T. Du hast den Querstrich in der Mitte vergessen.
Eigentlich eine tragische Rolle, die aber durch die anarchistisch-trotzige Darstellung von Bruno Ganz durchaus komische Momente entwickelt.
Eine solche Sache kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Und man muss auch Leute gesehen haben, die das Problem haben, dass sie Gegenstände sehen, wie jetzt, ich schaue jetzt auf eine Waschmaschine und ich würde dazu sagen, Blumenvase, weil einfach, ich kriege das nicht mehr zusammen, das Wort für den Gegenstand und umgekehrt. Das muss man, ich finde, ich traue mich nicht, so etwas nur zu erfinden. Ich habe Leute in verschiedenen Stadien gesehen. Das fängt von Leuten, die Sachen gemacht haben, die dann in dem Film auch vorkommen, ein relativ frühes Stadium nach der Operation, bis hin zu Leuten, die seit 3 Jahren wieder im Leben stehen und denen es immer noch passiert, dass sie plötzlich verrutschen und das, die Sachen nicht zusammenkriegen. Also so, das habe ich beobachtet und mit so Leuten gesprochen und ihnen zugeguckt, auch bei diesen Gehversuchen und wenn sie wieder lernen, die Augen zu koordinieren oder die Arme zu, einfach wieder lernen, ein Mensch zu werden.
Im Pressearchiv der Schaubühne. Hier gibt es einen hohen Metallschrank, bis zum Rand gefüllt mit schweren Aktenordnern, mit Pressetexten über den Schauspieler Bruno Ganz. Bruno Ganz als Peer Gynt, als Prinz von Homburg, als Empedokles, als Hamlet. Pressetexte über große Tourneen in alle Welt.
Ganz spielt Hamlet als einen grübelnden Moralisten, der unter dem korrupten Zustand der Welt leidet. Nicht aber als einen Schwächling.
1982 kehrt er als Gast an die Schaubühne zurück. Nach 7 Jahren Filmarbeit mit Regisseuren des deutschen Autorenfilms. Geißendörfer, Hauff, Herzog, Schlöndorff und Wenders.
Von des Gedankens Blässe ist er nicht angekränkelt, sondern nur gezeichnet. Ein älteres Semester, das sich dem Studium in Wittenberg gewiss lieber widmet als Staatsgeschäften. Eines Tages jedoch auch einen respektablen Philosophenkönig abgegeben hätte.
Wie soll ich Ihnen beschreiben, wie ich einen Hamlet gespielt? Das kann ich nicht. Ich bin außerstand. Ich kann mein Spiel nicht beschreiben.
Welche enorme Leistung Bruno Ganz gedächtnistechnisch und intellektuell erbringt, mag man sich an dürren Zahlen klarmachen. 40% der rund 4000 Zeilen des Stücks sind von Hamlet getragen.
Die Leute sind immer so bestürzt geradezu und voller Bewunderung. Also wie sie es wahrscheinlich sind bei einem fünffachen Salto rückwärts oder so. Weil sie haben die Erfahrung aus der Schule, dass es ihnen schwer gefallen ist, ein Gedicht zu lernen. Nun sagen sie, dieser Mensch muss aber ungefähr 70 Gedichte nacheinander aufsagen. Wie macht er das, wenn ich nicht mal eins lernen kann? Da diese Menschen sich andere Sachen gut merken können, ist ihnen das einfach irgendwie unfassbar, wie man diese Mengen Text in sich hineintun kann. Man lernt als Schauspieler Text anders, als die Leute in der Schule ein Gedicht lernen, weil man ein primäres Interesse daran hat, diesen Text zu lernen, weil das ist das Material und mit dem muss man umgehen. Und das kann man nur, wenn man es im Kopf hat. Das verbindet sich mit bestimmten Bildern, die man im Kopf hat. Das verbindet sich dann später mit räumlichen Situationen, in denen man sich, wenn man anfängt zu probieren, in denen man sich befindet auf der Bühne, die man sich merkt. Das wird in den Text reingewoben. Das lernt man alles gleichzeitig. Und dann ist es ganz simpel eine ganz rüde, simple Fleißgeschichte. Man setzt sich an den Küchentisch. Ich setze mich an einen Tisch. Ich brauche einen Stuhl und einen Tisch. Ich lege das Buch dahin und dann lerne ich 4 Stunden lang Text. Aus. Und das mache ich so lange, bis ich ihn kann. Aus. Das ist es. Das innerste Dings unseres Berufes ist genau dieser Vorgang. Und sonst wird man nicht Schauspieler. Das muss man aufhören.
Ich habe immer den Bruno Ganz in seiner Art des Sprechens bewundert. Er ist ja Schweizer und er nähert sich dementsprechend der deutschen Sprache ein bisschen, wie man es einer Fremdsprache gegenüber tut. Und das führt zu einer bestimmten Distanziertheit des Sprechens und Herausarbeitung, plastischen Herausarbeitung des Sprechens, was Texten, vor allen Dingen komplizierteren Texten, unglaublich gut tut. Dadurch hat man immer den Eindruck, dass er die Sprache kräftig in die Hand nimmt.
Als ich ihn zum ersten Mal sah, wusste ich nicht, dass er Schweizer ist, aber als ich es da erfuhr, also war es eigentlich der Stein, der mich drauf brachte, dass er der Bruno Deutsch fast wie eine Fremdsprache spricht. Das heißt, mit einem ganz großen Bewusstsein für jedes Wort, für den Inhalt. Und das hatte ich bis dahin irgendwie noch nicht auf diese Weise von jungen Schauspielern erlebt.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte, der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren.
Bevor ich Bruno Ganz in Salzburg treffe, lese ich alles, was er über sich selbst, über seine Arbeit geäußert hat. Ein Interview, das mich sehr berührt, hat er zwei Mitarbeitern eines Nachrichtenmagazins gegeben. Es ist das einzige Mal, dass er sich Presseleuten gegenüber öffnet. Auf die Frage, ob er sich noch an den Wunsch erinnert, Schauspieler zu werden, hat er damals folgende Antwort gegeben. Ich komme aus einem Milieu in der Schweiz, in dem man so etwas wie Theater gar nicht kannte. Die Geschwister meiner Eltern waren alle Bauern. Und wenn ich bei ihnen die Ferien verbrachte, auf dem Heuwagen lag und in den Himmel guckte, da spürte ich oft ein starkes, beinahe sprengendes Gefühl. Und in diesen Situationen fing ich an, mir vorzustellen, wie schön es doch wäre, wenn ich Zeugen hätte, wenn mir bei diesen Gefühlen möglichst viele Leute zuschauen würden.
Ja, ja, das ist, wie man sich dann versucht zu erklären, warum man, wo man vom Milieu her überhaupt nichts damit zu tun hat. Überhaupt nichts. Ich war, glaube ich, auch noch nie in einem Theater gewesen, bis ich 16 war. Und das, also, dass man das weiß irgendwie, oder sich einbildet zu wissen, dass man jetzt so etwas werden muss, Schauspieler. Das ist doch ein ziemlich bemerkenswerter, erstaunlicher Vorgang, ist das irgendwie. Natürlich habe ich an mir beobachtet, einen bestimmten Darstellungsdrang, narzisstische Regungen, Sachen, die nach außen drückten und gezeigt werden wollten, ein bestimmtes Vorhandensein von Fantasie, einen eher entzündbaren als schwereren Geist und solche Sachen, die führen dann zu der Vorstellung, dass man irgendetwas suchen möchte, was vielleicht wahrscheinlich eben nicht so ein normaler Beruf, wie es die Familie definiert hätte.
Als das Kind Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht wahr? Und dass einmal ich der Ich bin, nicht mehr der Ich bin, sein werde?
Meine Mutter hatte einen enormen Druck auszuhalten, also sich da anzupassen an das Land und die Gepflogenheiten, weil mein Vater aus einer Bauernfamilie kam und eigentlich der Erste war, der in die Stadt ging und nicht Landwirt wurde, sondern halt in eine Fabrik wollte und sich mit Maschinen beschäftigen wollte, weil ihn das sehr, sehr viel mehr interessierte. Also sie wurde auch die Zigeunerin genannt, natürlich nicht vor ihren Ohren, aber so hintenrum und das kriegt man ja dann mit. Und sie fühlte sich da schon sehr genau beobachtet und hat sich sehr Mühe gegeben, schweizerisch zu wirken. Und dazu gehörte maßgeblich, diese komische Sprache zu sprechen. Das ist etwas, was mich immer als etwas Besonderes, was mich von anderen Schweizer Kindern unterschied, begleitet hat. Dass ich eine Mutter hatte, die nicht ganz in dieses Dings da hineinpasste und die sich sehr viel Mühe gab, diese Sache anzupassen.
Natürlich möchte ich Bruno Ganz Kolleginnen und Kollegen aus der Schaubühne befragen. Das erweist sich als nicht einfach. Einige von ihnen arbeiten nicht mehr an der Schaubühne, haben Engagements in anderen Städten, wohnen nicht mehr in Berlin. Von Angela Winkler heißt es, sie lebe irgendwo in Norddeutschland auf einem Bauernhof. Von Jutta Lampe, sie sei für mindestens 6 Monate in Amerika. Michael König sei gerade auf Hochzeitsreise. Aber irgendwie mit viel Mühe und Geduld gelingt es mir dann doch, die Weggefährtinnen und Gefährten aus dieser erfolgreichen, für mich unvergesslichen Theaterepoche zu treffen. Ich spreche mit den Schauspielerinnen Jutta Lampe und Elke Petri, mit Angela Winkler und Monika Hansen und schließlich mit dem Kollegen Michael König.
Er ist ein scheuer Mensch, sehr aufmerksam im Zuhören, kann manchmal sehr aggressiv sein, sehr merkwürdige, sehr widersprüchliche Dinge, die man zwischendurch dann vollkommen irritiert haben. Und dann ist es, als wenn er das alles ganz wieder zurücknimmt und sich so quasi dafür entschuldigt und ganz scheu zurückgeht und sich schämt dafür. Aber ein sehr grüblerischer, genau denkender Schauspieler und Mensch, glaube ich auch, der sich viel Gedanken macht. Und ich habe immer gerne zugehört, wenn er sie äußert.
Einmal hat er mich auf dem Motorrad hinten drauf genommen. Das war für mich ganz toll, weil ich dachte, oh, jetzt wird es endlich normal oder so. Aber es passte, es war auch nicht, wurde nicht normal.
Der Bruno kann einem als Schauspieler so ganz nah werden plötzlich, als Mensch. Nicht? Der hat einfach eine Gabe, seine augenblickliche Existenz, also das im Moment Mensch fühlen, sich selbst spüren im Moment, das kann er transportieren, das kann er abgeben.
Ich glaube, wenn ich so an Bruno denke, er sagt ja wirklich sehr wenig. Also ich habe mit ihm eigentlich gar nicht groß Gespräche geführt. Irgendwie als wäre eine Fremdheit zwischen uns, auch, also als würde er mich nicht anfassen, weiß nicht, trauen oder ich weiß nicht, als wäre dann die Beziehung zwischen uns dann weg. Also irgendwie so eine, wenn wir uns zu nahe kommen, dann wäre nicht mehr das da, was das Tolle ist zwischen uns.
Ja, was mir so gut gefallen hat, er hatte so ein ganz offenes, staunendes Gesicht. Ein staunendes, auch weiches Gesicht. Das war nicht so ein hartes, betont männliches Gesicht, sondern eher ein sich öffnendes, weiches, staunendes Gesicht. Das hat mir so unglaublich gut gefallen. Es hatte auch ein bisschen was Kindliches. Das mochte ich sehr.
Also der Bruno ist immer in harter Arbeit gewesen, sehr ehrgeizig. Aber ganz am Anfang, einfach weil er jünger war, auch noch unverletzter sicher auch, offener und lustig. Aber immer schon sehr, sehr eigen. Aber ich glaube, dass diese Zurückhaltung oder diese harte Nuss, die er jetzt irgendwie ist, auch damit zusammenhängt, dass er, glaube ich, immer das Gefühl hat, dass er noch mehr erreichen will. Also, dass er irgendwie noch nicht da angelangt ist, wo er glaubt, dass er hätte landen müssen oder so.
Aus der Lebensgeschichte. Das Zürcher Gymnasium verlässt Bruno Ganz ohne Abschluss. Statt die Matura abzulegen, reist er aus nach Paris. Kehrt bald zurück, weil ihm das Geld ausgeht. Er beginnt eine Ausbildung am Zürcher Bühnenstudio. Er belegt zunächst Abendkurse, die es ihm ermöglichen, tagsüber seinen Lebensunterhalt zu verdienen und sich zugleich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Nach seiner Aufnahme als Schauspielschüler nimmt er am Unterricht nur unregelmäßig teil. Er überspringt zwei Jahre, wird bereits als Partner von Leuten eingesetzt, die die Abschlussprüfung machen. Dann verlässt Bruno Ganz auch diese Einrichtung ohne Abschluss. Ohne ein Zeugnis, das ihm bescheinigt, Schauspieler zu sein. Durch einen Kollegen des Zürcher Bühnenstudios gerät er nach Göttingen und wird Mitglied einer Studentenbühne.
Und ich war damals immer ein extrem scheuer Mensch vor einem Publikum, obwohl der Wunsch Schauspieler und auch die innere Gewissheit, dass das nun das Richtige sei, sehr ausgeprägt war. War meine Scheu auch genauso ausgeprägt. Und ich lernte meine Nerven kennen und sah, dass die nicht besonders gut entwickelt waren. Und ich hatte große Ängste zu überwinden. Ich lernte allerdings da richtig Deutsch und ich lernte da arbeiten.
Als das Kind Kind war, würgte es am Spinat, an den Erbsen, am Milchreis und am gedünsteten Blumenkohl und isst jetzt das alles und nicht nur zur Not. Als das Kind Kind war, erwachte es einmal in einem fremden Bett. Und jetzt immer wieder. Erschienen ihm viele der Menschen schön. Und jetzt nur noch im Glücksfall. Stellte es sich klar ein Paradies vor. Und kann es jetzt höchstens ahnen. Konnte es sich nichts nicht denken. Und schaudert heute davor. Als das Kind Kind war, spielte es mit Begeisterung. Und jetzt, so ganz bei der Sache wie damals, nur noch, wenn diese Sache seine Arbeit ist.
Ich kam mit allerlei Leuten zusammen, die ich in der Schweiz nie hätte treffen können. Und diese politischen Debatten, die dann abends anfingen, weil es sich dabei uns früh herausbildeten, dem Alter entsprechend, dass wir furchtbar links waren. Und da lernte ich auf dem nicht kulturellen Feld mal so etwas kennen, also eben nicht nur lesend, sondern tatsächlich in Gesprächen, was man so geistige Auseinandersetzung nennt. Ich meine, ich würde heute nie mehr sowas machen, aber es war für mich damals so aus dieser behüteten, etwas langsameren Schweiz schon eine Art Umpflanzung, da hineinzukommen. Und das war notwendig, dringend notwendig.
Das Leben nennt der Derwisch eine Reise.
Theater heute heißt die Quelle, die den jungen Provinzschauspieler darüber informiert, welche Bühnen in der damaligen Bundesrepublik den Ton angeben.
Freilich, von zwei Spannen.
Die Münchner Kammerspiele, das Theater am Schiffbauerdamm, das Bremer Theater.
Nach zwei Spannen drunter.
Bruno Ganz schreibt an jedes dieser Häuser einen Brief. Die einzige Antwort erreicht ihn aus Bremen.
Ich will auf halbem Weg mich niederlassen.
Ja, kommen Sie vorbei.
Wer heut sein Haupt noch auf der Schulter trägt, hängt es schon morgen zitternd auf den Leib. Und übermorgen liegt's bei seiner Ferse.
Also ich kam da an und der Becker und der Zadek, die saßen da in dem Theater und ich konnte vorsprechen. Dann haben sie so ein bisschen gemurmelt und dann hat Zadek gesagt, du, das fände ich sehr interessant, du. Und du bist so ein Proletenprinz. Und dann haben sie gesagt, aber sie dürften das nicht alleine entscheiden. Deswegen erinnere ich mich, dass es Homburg war, weil Zadek Proletenprinz sagte. Ich fand das ganz toll. Und dann haben sie gesagt, du musst zum Hübner. Wir können das allein nicht entscheiden und der Hübner ist krank. Dann haben sie mit ihm telefoniert und wurde ich da hingebracht und er lag tatsächlich im Bett, hatte eine schwere Grippe und hat mich aufgefordert, Homburg vorzusprechen. Und ich konnte nicht in Richtung eines Bettlägerigen gucken und Homburg vorsprechen, dann habe ich also irgendwie die Blickrichtung geändert und das nehme ich an, werde ich ihn heute veranlassen zu sagen, ich hätte mich zur Wand gedreht, ich weiß es aber nicht mehr, vielleicht habe ich es auch gemacht. Und das war dann weniger lustig, weil der kann ja nicht sowas einfach angucken, der muss immer eingreifen und dann sagen, das Wort spricht man so aus und also ein Zeug. Aber am Schluss, wahrscheinlich denke ich, das ist eine Mutmaßung von mir, habe ich ihn nicht so besonders beeindruckt, weil er natürlich gleich gemerkt hat, dass ich technisch nichts kann, also ich konnte nicht sprechen. Und was dem Zadek völlig egal war, weil der setzte auf andere Dinge. Und er hat mir dann also trotzdem einen Vertrag angeboten, aber mit der Bedingung, dass ich auch Regieassistenz machte. Es ist dann nie dazu gekommen, weil ich dann wirklich in Bremen eine steile Karriere gemacht habe. Ich habe dann auch mein Gehalt um das Zehnfache gesteigert innerhalb von 2 Jahren, glaube ich. Das nennt man eben Karriere.
Ich komme langsam, dir ein Werk zu bringen, und zaudere noch, es dir zu überreichen. Ich weiß zu wohl, noch bleibt es unvollendet.
Nun also nimmt die Erfolgsgeschichte des jungen Bühnenschauspielers Bruno Ganz ihren Anfang. Unter der Regie von Peter Zadek und Kurt Hübner spielt er erste große Rollen. Moritz Stiefel in Frühlingserwachen, Franz Mohr in Schillers Die Räuber, Hamlet. Und findet bereits bundesweit Beachtung. Zur gleichen Zeit profiliert sich in München ein junges Regietalent mit Namen Peter Stein.
So kann ich auch nur sagen, nimm es hin.
Ich meine, es war einfach unglaublich, in der Nähe dieser Leute zu sein, weil ich denn schon kapiert habe, welche enorme Qualitäten ich da begegnete. Denn da war ja dann auch nun alle die Kollegen, die mich aufs Engste und Schönste mein Leben lang begleitet haben, die waren ja nun schon alle da, nicht? Die Jutta Lampe, dann kam sehr bald kam die Edith Klever dazu. Dann tauchte da der junge Michel König auf, dann war da der Werner Rehm schon, als ich kam, und es war der harte Kern der Schaubühne, war da versammelt. Das wusste man bloß alles nicht damals.
Das nächste war dann Torquato Tasso, und da hatte ich dann natürlich ein sehr nahes Verhältnis zu ihm, und das war, oh Gott, das war eine unglaubliche, einzigartige Erfahrung, diese ganze Arbeit. Aber da kam vieles für mich zusammen. Da kam der Bruno zusammen mit dem Stein, und das war alles wirklich so neu für mich und so, ja, schon sehr beglückend.
Ich habe mir vor einigen Wochen die Fernsehaufzeichnung der Bremer Tasso-Aufführung angesehen. Man schaut der Tasso-Aufzeichnung nostalgisch und neidgestachelt zu, als Voyeur der Jugend. Dass hier große Schauspieler von noch nicht 30 alle Bedeutung ohne Rest verkörpern, versinnlichen, erzeugt einen erschreckenden Glanz ihrer Aktionen, eine grausam frohe Leichtigkeit ihrer Erkenntnisse. Ivan Nagel, anlässlich der Verleihung des Goethe-Preises an Peter Stein im Jahre 1988.
Also da muss ich eingreifen, das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Wir haben das Stück überhaupt nicht durchdrungen, allesamt nicht. Wir haben einen Teil dieses Stückes sehr stark favorisiert, sage ich jetzt mal höflich, nämlich das, was wir für den politisch Relevanten, so haben wir geredet damals, teilhielten. Das heißt sozusagen die Kritik an der Feudalgesellschaft und zugleich an uns selbst, also der Künstler in der Gesellschaft, das war das Thema. Durchdrungen haben wir das allerdings. Zum ersten Mal ist jemand ernsthaft mit Sprache umgegangen, nämlich Peter Stein mit dieser Goethe-Sprache. Und die Ausformung und Durchdringung dieses Teils, des sprachlichen Teils der Sache, das war ein großer Wurf, das ist richtig.
Mit diesem preisgekrönten Tasso erscheint Bruno Ganz auf dem Titelbild von Theater Heute und glaubt sich schon auf dem Gipfel des Ruhms.
Tasso ist für mich ein ganz markanter Punkt, weil da passierte eine Wende oder eine neue Stoßrichtung. Irgendetwas anderes fing da an und etwas wurde abgeschlossen. Und für beides steht sozusagen Tasso. Also für einen Schluss und für einen Neuanfang. Tasso ist für mich ein Merkpunkt in meiner Theatergeschichte.
Er spielt weitere Stücke unter Steins Regie in München und Zürich. Bis für ihn und einige seiner Kollegen feststeht, sie wollen ein eigenes Theater gründen. Politisch engagiertes Theater, mit demokratischeren Regeln als an den Stadttheatern üblich. Als Peter Stein vom damaligen Kultursenator in Berlin-Kreuzberg ein Spielort und ein festes Budget angeboten wird, gründen sie die Schaubühne am Hallischen Ufer.
Wie ein Bär schichte ich Laub über mich. Und in die Baumrinde schnitze ich mit großen Buchstaben. Hier ruht Birgit. Ein ehrlicher Mensch. Kaiser über all die anderen Tiere. Kaiser. Immer noch das alte Übel. Du bist kein Kaiser, du bist eine Zwiebel. Und jetzt werde ich dich schämen, mein lieber Peter. Ja, da hilft ja kein Bittel und Bittel.
Peter Stein und er waren sich auf eine sehr komplizierte Weise einig in den Momenten, wo sie miteinander gearbeitet haben. Auch da galt eine bestimmte Mischung aus Behutsamkeit und gleichzeitig auch Stolz. In dem Verhältnis zueinander und
erst
sehr selten waren ganz viele Worte nötig.
Die äußere. Zerrissene Schicht.
Bruno hat sehr vieles verstanden vom Stück und von Peter Stein, ohne dass es noch einmal in den Proben und noch einmal genau als Handlungsanweisung umgesetzt ihm souffliert werden musste.
Es ist der Schiffbrüchige auf dem Wrack. Echte Hülle? Ist der Transatlantik-Passagier. Schäppchen, denn. Hat aber im Geschmack etwas am Bergen.
Allerdings ist es sinnvoll, wenn man mit ihm über den Bau der Sachen spricht und ihm Impulse gibt, auf die Dinge zuzugehen und die Sprache zu gestalten, zu variieren und einem Gedankengang oder einem Emotionsgang anzupassen. Aber ansonsten, was die Sprechtechnik betrifft, ist der Bruno ganz ein Naturtalent. Das alles hatte er längst, bevor ich mit ihm gearbeitet habe.
Runter! Haben wir das Goldgräber-Ich. Der Saft ist weg. Wenn ich den Saft gehabt hätte.
Wir hatten damals eine bestimmte Vorstellung von Gerechtigkeit und es ist tatsächlich misslich gewesen für viele von uns in den normalen Stadttheatern, an denen wir vorher bequem waren, dass wir eben zum Beispiel halt auch am schwarzen Brett irgendeinen Zettel entnehmen durften, was wir nun demnächst spielen und so. Das war so unser Einfluss auf einen Spielplan. Und das wollten wir geändert haben. Wir wollten zumindest eine Möglichkeit haben, über so eine Sache zu reden. Und das war ein vitaler Vorgang, weil uns das direkt betraf. Dass andere reden, dauernd reden, über wie viele Leute wir beschäftigen müssen, zu welchem Gehalt die Toiletten sauber halten und ob wir im Keller auch noch einen Wächter hinstellen und 3 Taschenlampen kaufen oder 5. Dieses Gerede, das haben wir auch veranstaltet, das war eher ermüdend und quälend, aber unserer damaligen Vorstellung nach musste das alles gemeinsam und demokratisch besprochen werden.
Dann zeigte sich nur sehr bald, dass sozusagen ein großer Teil des Ensembles und so weiter im Zuge dieser ganzen Bewegung sehr, sehr stark ideologisiert wurde. Das heißt, dass ideologische Fragen den Primat plötzlich hatten vor künstlerischen Fragen, die ja immer, immer komplex sind und immer gegen etwas, was sozusagen vereinfachend behauptet, der Schlüssel zur Wahrheit zu sein, in einem Widerspruch stehen. Und in diesem Widerspruch hat Bruno sehr bald eine äußerst skeptische, würde ich es jetzt mal nennen, Haltung entwickelt gegenüber allem, was sich sozusagen ideologisch, eindeutig, scheinbar im Besitze sozusagen der Wahrheit befindlich wähnte, eine tiefe Skepsis dagegen entwickelt und mehr sozusagen den Reichtum der Fragen, die Kunst, die Stücke in sich bergen, dagegen ins Feld geführt, sage ich jetzt mal.
Das sind ja ungeheuer viele Schichten. Wo ist der Kern? Mein Gott, es geht ja immer weiter. Bis zum Innersten sind es nichts als Schichten. Immer kleiner und kleiner.
Man muss halt dann einfach wieder sich klipp und klar die Frage stellen, ist das das, was man will und lohnt es sich diese Sache, also diese Verwundungen und die hohen Kosten psychischer Art zu zahlen, um dieses Dings weiterzutreiben, oder gibt man das auf? Etwas dazwischen gab es nicht. Und wenn man sagte, man hält es für wert, diese Sache aufrechtzuerhalten, dann musste man halt auch in Kauf nehmen, dass man da verwundet wurde und dass das wehtat. Zwischendurch. Und dass es aufreibend war.
Wenn man sich in Gedanken verliert, kann man leicht stolpern. Über die Gefahr kann ich nur lachen. Ich liege flach auf der Erde. Das Leben hat einen Fuchs hinterm Ohr. Versucht man es zu packen, erwischt man was anderes oder gar nichts.
Bruno Ganz sitzt mir gegenüber am Küchentisch. Große Fenster bieten einen Blick hinaus auf grüne Wiesen, die Festung. Im Hintergrund liegen die Salzburger Berge, von schweren Regenwolken umhüllt. Das Gespräch ist nun in Fluss gekommen. Bevor ich eine neue Kassette einlege, frage ich ihn, ob er bereit sei, weiterzumachen. Kein Problem, das ziehen wir jetzt durch bis zum Ende, ruft er gut gelaunt.
Du willst wirklich
Ja. Mir selber eine Geschichte erstreiten.
1986, 87 dreht Bruno Ganz noch einmal einen Film mit Wim Wenders. Zusammen mit Otto Sander spielt er in Der Himmel über Berlin. Einen Engel, der den Menschen schützend und tröstend zur Seite steht.
Ich bin schließlich lang genug draußen gewesen. Lang genug abwesend. Lang genug aus der Welt. Hinein in die Weltgeschichte.
Oder auch Bruno Ganz als Engel Cassiel verliebt sich in eine Trapezkünstlerin und beschließt, ein Mensch zu werden. An dieses Projekt erinnert er sich gern, weil er an dessen Entstehung von Anfang an beteiligt war.
Jetzt die Zigarettenkippe, wie sie dahin rollt und wie der vorzeitliche Fluss versiegt und nur noch die heutigen Regenlachen zittern. Weg mit der Welt, hinter der Welt.
Dieses Dings, an dem haben viele gestrickt, aber der Sander und ich sehr viel, weil wir haben monatelang uns immer getroffen, fast sehr, sehr oft, und haben über diese Geschichte gesprochen. Das Einzige war die Idee mit den Engeln, das wusste der Wim. Und dann aber haben wir dann angefangen, nicht nur, dass wir das Who is Who der Engel, das gibt es nämlich, ein englisches Buch über die englische Hierarchie, wunderbar, ganz toll, gelesen haben, sondern da gibt es ja nun Rilke und es gibt ein Bild von Klee und so baut sich das langsam zusammen. Und dann kam eben der entscheidende Schritt, dann, was die Sache sofort sozusagen produktionsreif machte, war, als Hanke diese 5-6 Seiten Text darüber schickte. Da konnten wir dann anfangen.
Zuerst werde ich ein Bad nehmen. Dann lasse ich mich rasieren. Möglichst von einem türkischen Barbier. Der wird mich auch massieren bis zu den Fingerspitzen. Dann kaufe ich mir eine Zeitung und lese sie von den Schlagzeilen bis zum Horoskop. Am ersten Tag werde ich mich nur bedienen lassen. Der Wirt im vollen Lokal wird mir sofort einen freien Tisch finden. Auf der Straße wird ein Dienstwagen vor mir halten und der Bürgermeister wird mich ein Stück mitnehmen. Jedem werde ich bekannt vorkommen und niemandem verdächtig. Kein Wort werde ich sprechen und jede Sprache verstehen. Das wird mein erster Tag sein.
Aber nichts davon wird wahr sein.
Der Wimmer hatte die fixe Idee, dass die Engel unbedingt Menschen werden wollen, weil sie dann Kaffee trinken können. Sprich, eine Frau anfassen. Das fand ich außerordentlich sympathisch, nur ich tendiere zu dem anderen zu. Ich wäre eigentlich lieber ein Engel, damit ich mit all diesem Zeugs nichts mehr zu tun hätte. Allein schon, weil ich da immer fliegen könnte und durch Mauern durchfliegen und solche tollen Geschichten, die ich als Mensch ja nie kann. Und mich hat mehr diese Aspekte interessiert, aber waren sich alle da einig, dass eben dieses unglaubliche Glück da mit dem Kaffee, also das Engeldasein überwiegt und dann, na gut, musste ich, um die Geschichte nicht empfindlich aus der Balance zu bringen, musste ich mich dem anbequemen. Aber wie gesagt, ich bin eher auf der Engelseite letzten Endes.
Gorkis Sommergäste war die bisher gelungenste Inkarnation dieses Theaters. Da war man in Kreuzberg wieder zu Hause. Gorkis müde, mitleidsvolle, absterbende Welt wurde nie so greifbar, so schweifend, so genau dargestellt wie da. Der Ruhm der Truppe wuchs.
Es ist so, dass das, was an der Schaubühne von den wenigen Dingen, die gerühmt wurden, gerühmt wurde, war immer der Eindruck, dass die Schaubühne sich von anderen Theatern gar nicht fundamental und grundsätzlich unterscheide, aber dass es eine Markanz des Unterschieds durchaus gäbe, dass man nämlich den Eindruck zumindest habe, als wüssten die Schauspieler auf der Bühne das, was man über den Text wissen kann, den sie dort gerade sprechen, den sie dort gerade spielen.
Die Truppe profitiert davon und leidet unter der Akklamation. Viele ihrer besten Kräfte haben sich von ihr getrennt. Viele, die sie einst den höchsten Himmel gelobt haben, beginnen nun an ihrer Reputation zu sägen. 10 Jahre Erfolg nimmt man übel. Friedrich Luft, 1975.
Ich bin müde geworden mit diesem Theater. Ich hatte es so satt, 150 Mal hintereinander so ein Stück zu spielen. Ensuite, außer Montag, jeden Abend so ein Dings. Und dann immer versuchen, die Qualität so hoch zu halten, wie es war einfach, es war eine mörderische Geschichte, diese Wiederholungen. Und ich glaube, um dem zu entgehen, bevor ich vollends das Theater hasse, habe ich das dann verlagert auf Film.
Oh, das war, ja, das ist so wie wenn ein Familienmitglied plötzlich die Familie verlässt. Und wie soll man sagen, der liebste Bruder. Und das war auch, das war ganz, ganz schmerzlich und ganz schlimm. Ich habe es damals natürlich auch nicht verstanden und war auch dann wieder böse, und weil ich das nicht verstanden habe, dass er nun unbedingt wegen Film weggehen wollte. Jetzt verstehe ich das natürlich, obwohl ich auch dann, nachdem ich viele Filme von ihm gesehen habe, immer der Meinung geblieben bin, dass der Bruno doch ein besserer Theaterschauspieler für mein Gefühl ist. Und
er hat die Schaubühne durch seine Rollen geprägt, durch die Art, wie er gespielt hat. Hat er Maßstäbe gesetzt und hat die Art, wie er gespielt hat, hat auch zurückgewirkt auf die Art des Überlegens innerhalb der Schaubühne. Und es ist nicht umsonst so, dass unsere, also der Schaubühnenleute und insbesondere Peter Steins Beschäftigung mit der deutschen Klassik, die wir nach Tasso und nach Prinz von Homburg ja eigentlich fortsetzen wollten, dass dieser Strang der Dramaturgie gerissen ist, und zwar durch den Weggang von Bruno Ganz. Das heißt, diese Beschäftigung mit den großen Texten des entscheidenden dramatischen Zeitalters in Deutschland, das ist uns abhanden gekommen, weil uns Bruno verließ und weil wir nicht imstande waren, jemanden zu finden, der ihn auf völlig andere Weise sicher, aber doch auf einem ähnlichen Niveau und mit einer ähnlichen Zärtlichkeit ihm entsprechen konnte. Peter Stein hat danach an der Schaubühne kein Stück dieser Art wieder inszeniert. Diese Art von Erschöpfung in eine bestimmte Richtung war geschuldet einer Art von Trauer, die entstanden ist durch den Weggang von Bruno Ganz. Und das hat sehr, sehr lange angehalten.
Seit über 20 Jahren gehört Bruno Ganz keinem festen Ensemble an. Lebt als freischaffender Künstler. Mit Einzelverträgen, die ihn nur an das jeweils neueste Projekt binden. Er dreht Filme in Italien, Frankreich, England. Spielt große Bühnenrollen bei den Salzburger Festspielen. Kommt zu Lesungen nach Berlin. Seit mehreren Jahren pendelt er zwischen seiner Zürcher und seiner Berliner Wohnung. Ist er mal hier, mal dort zu Hause. Von diesen Inseln seines Privatlebens aus unternimmt er seine beruflichen Ausflüge in die Welt.
Es ist sicher so, dass der Bruno, warum auch immer, da halte ich mich vollkommen zurück, sicher eine tiefe Affinität zu einem Typ von Rolle oder von Figur, die durchaus ihre Momente von schwärzerem Traum und von Melancholie und von Ausweglosigkeit hatte und die andererseits doch immer wieder bemüht war, diesen Horizont gedanklich und agierend zu überspringen oder zu durchbrechen. Das hat sicher etwas zu tun mit Brunos persönlicher Seelenkonstellation, aber die möchte ich nicht anmaßenderweise deuten wollen.
Das ist das Zugehörigkeitsgefühl oder das, was man miteinander gemacht hat, das ist stark und das bleibt. Das ist auch schön, und ich habe auch so das Bedürfnis, dass diese Begegnungen immer wieder passieren. Weil dieses Gefühl etwa einer gemeinsamen Erfahrung, die irgendwie in dieser Weise so prägend für unser aller Leben gewesen ist, das ist ganz unauslöschbar. Und das ist im Bewusstsein von all diesen Menschen da drin.
Ich habe die größten Beglückungen von ihm erfahren, wenn er auf der Bühne spielte und nicht im Film. Es hat mir imponiert, es hat mich interessiert, sehr oft, was er im Film gemacht hat. Und ich finde es auch richtig, dass er Filme macht. Aber ich bin jedes Mal wieder doppelt froh und doppelt neugierig und auf ihn gespannt, wenn er die Bühne betritt.
Ich bin der Meinung, er sollte nur Theater spielen. Oh nein, Quatsch, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich liebe ihn mehr als Theaterschauspieler, als im Film. Und natürlich ist er im Film ein guter Schauspieler. Er ist nur auf der Bühne, ja, auf seine Weise einzigartiger. Im Film hat er mehr Rivalen, würde ich mal sagen.
Ich finde ihn im Film auch einmalig in seiner Art. Es gibt auch andere gute Theaterschauspieler. Also kann ich nicht sagen, ohne Konkurrenz, das wäre Quatsch, das ist nirgendwo. Aber ich finde ihn im Film auch sehr besonders, wenn er eben gute Rollen hat.
Was ich auch für eine ganz eigenartige Unvergleichlichkeit von Bruno halte. Es gibt einen morosen und einen abweisenden und einen herausfordernden Bruno, aber es gibt auch einen, der eine Sache spricht mit einem kleinen Mundwinkelzucken der Schelmerei. Das heißt, wo man merkt, dass etwas, was alt von ihm selber allzu anspruchsreich und sehr bedeutend gemeint wird, da gibt es eine Botschaft in den Mundwinkeln oder einen Schatten, der über das Gesicht zieht, einen Moment des verstehenden Lächelns und des sozusagen Sichtbarwerdens der eigenen Grenze, die er mit einem solchen Lächeln quittiert und quasi gesund, das heißt spielerisch gemacht hat.
Der Bruno hat seinen ganz eigene Haltung zum Leben, denke ich, und zu Texten gefunden. Sehr ernsthaft und sehr auch, natürlich auch intellektuell, aber sehr liebevoll. Und das ist auch, glaube ich, eines von den Dingen, die einen dann anziehen. Mit sehr, sehr viel Zuneigung geht er auf die Figuren zu und auf die Texte.
Als das Kind Kind war, genügt niemals Nahrung, Apfel, Brot. Und so ist es immer noch. Als das Kind Kind war, fielen ihm die Beeren wie nur Beeren in die Hand. Und jetzt immer noch. Machten ihm die frischen Walnüsse eine raue Zunge. Und jetzt immer noch hatte es auf jedem Berg die Sehnsucht nach dem immer höheren Berg. Und in jeder Stadt die Sehnsucht nach der noch größeren Stadt. Und das ist immer noch so.
Sein privates Leben ist tabu. Das hat mir Bruno Ganz bei unserem einzigen persönlichen Zusammentreffen deutlich signalisiert. Es ist mir gelungen, mit Personen zu sprechen, die einen wichtigen beruflichen Zusammenhang mit Bruno Ganz haben. Sollte es nicht möglich sein, ein einziges Mal einen Menschen aus seiner nächsten Nähe zu befragen? Es ist nicht möglich. Keiner aus Bruno Ganz' engstem Umfeld hat sich jemals öffentlich über ihn geäußert. Die Schauspielerin Monika Hansen, Frau des Kollegen Otto Sander, mit dem Bruno Ganz über lange Jahre auch privat freundschaftlich verbunden war, kennt ihn von familiären Treffen und gemeinsamen Urlaubsreisen.
Ich meine, wenn man am Theater ist und eben auch, sagen wir mal, Bruno eben große Rollen spielt, so sehr eintaucht in das, nicht? Und eben auch Gefühle rauslässt und sich öffnet und so. Und ich weiß nicht, wie viel dann noch übrig ist für zu Hause. Also wie weit man da überhaupt noch bereit ist, sich zu öffnen oder zu gucken oder so. Und dann hat Theater ja auch viel mit Erotik zu tun. Ja, es ist einfach ein erotischer Vorgang, wenn es gut läuft, weil sonst funktioniert das ja irgendwie gar nicht. Da bleibt dann wenig übrig.
Ich will nicht sagen, dass man je älter man wird, auch umso bescheidener wird. Oder den eigenen Glanz in einem etwas trüberen Licht sieht oder so. Das wäre auch als Bild nicht richtig. Aber es ist schon so, dass ich so für mich selber oft das Gefühl habe, dass ich noch nie an zentraler Stelle in einer wirklich ganz tollen Sache mitgemacht habe. Ich hatte damals immer so auch den uneingelösten Rest, aber nicht den von Minetti dem Leben gegenüber, sondern dieser Inszenierung gegenüber oder meiner Schauspielerei gegenüber. Und das hört nie auf. Und das, je älter man wird, umso mehr sich das verästelt und genauer es wird, wie man sich selber auch betrachtet, umso mehr muss man eigentlich ein bisschen zurücknehmen von dieser unglaublichen Tollheit, die man angeblich ist und so.
Ich glaube, dass er sich wirklich auf der Bühne geöffnet hat. Also das, was er eben privat nicht so tut. Und das geht sicher in das äußerste Privatleben mit rein, ne? Was das schwierig macht. Und auf der Bühne hat man die Möglichkeit, eben diese ganzen Ventile mal loszulassen. Keiner tut einem was, weil man ist, außer die Kritiker vielleicht. Aber da hat man die Möglichkeit, ja.
Man merkt, dass man weit davon entfernt ist, von irgendwelchen Vollkommenheiten oder von großen Würfen. Und da hat man dann schon die Hoffnung, dass, wenn das Alter nicht nur dieser entsetzliche Abbau ist, sondern dass man da vielleicht doch nochmal dazu käme, etwas wirklich ein tolles Dings zu landen, wo man selber glücklich wäre und sagte, da gibt es jetzt keinen Rest mehr, da ist es jetzt wirklich alles aufgegangen. Das wird vermutlich nie stattfinden, aber die Hoffnung dahin, das ist etwas Schönes, was mich sehr am Leben erhält. Das erschöpft sich auch nicht. Aber ich bin froh, dass es das gibt.
Es gibt so Momente, wo man plötzlich das Gefühl hat, dass er einen wirklich anguckt und wirklich direkt auf einen persönlich zugeht. Das sind also Sternstündchen, so, also wirklich selten. Also man hat es schwer, weil man natürlich auch irgendwie, man denkt, man stört und sich dann auch zurückzieht.
Es wird auch heiter und man kapiert andere Sachen genauer und man weiß auch, ich rede jetzt nicht so sehr von Zuwendung und was Menschen zu einem sagen, aber das eigene Wahrnehmen wird, glaube ich, wird feiner und präziser. Und dieses Lob, was sich da weiter außen und außerhalb von einem selbst abspielt, was natürlich toll ist, weil es erhöht auch die Preise und so weiter und so. Aber, und was einen auch schützt, weil überall gilt man als sehr gut und das ist mir noch lieber als berühmt. Also alle Leute meinen tatsächlich, ich sei wirklich so gut und so. Das ist schön, es ist wie ein Schutzwall. Aber die wirklichen Sachen, das spielt sich woanders ab. Und das ist wichtig für mich.
Ist ein Schutzwall. Über den Schauspieler Bruno Ganz. Versuch einer Annäherung. Von Ingeborg Papenfuß. Mit Bruno Ganz, Monika Hansen, Reinhard Hauff, Michael König, Jutta Lampe, Elke Petri, Peter Stein, Dieter Sturm, Angela Winkler und Tatja Seibt, Thomas Thieme. Ton Iris König, Holger König. Assistenz Leslie Rosin. Regie Sabine Ranzinger. Redaktion Wolfgang Bauernfeind. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Senders Freies Berlin. 1996.